what I'm living for. Hit the podcast like I ain't no more. Camel toe time for taking your chance. Jam to the jam to the awesome romance. Wave your hands in the air, everybody and everywhere. Make your body jump around, check it out with this sound. Everybody, everybody get up and hear it loud. This is the podcast that makes you feel proud. Move your feet. Off the speed. Sing that song.
So, da ist er, der Fall für Kamil, den Intensivpfleger. Kamil, das Medical Intro heute. Stell dir vor, du bist an einer Gartenlaube, du bist in einer Kleingartenanlage, wie ich sie hasse, eingeladen zu einem Grillfest, stehst mit ein paar Freunden, ich bin nicht dabei.
Du bist auf dem Grill, bist du.
Ich bin auf dem Grill, genau, richtig. Grill and chill. Und auf dem Grill liegen so ein paar leckere Koteletts, du willst gerade in eines dieser köstlichen Koteletts reinbeißen und dann ruft dich aus einer Nachbarslaube eine aufgeregte Frau, die sagt, Hilfe, Hilfe, und in einem weiteren Satz schreit, mein Mann ist nicht mehr ansprechbar. Du, geistesgegenwärtig, wirst natürlich mit deiner medizinischen Expertise diese Grilllaube verlassen, rennst rüber zu dieser Frau, stürmst in diese Gartenlaube und du siehst einen glimmenden Grill, der vor sich hin glimmt, vor einer Holzhütte, ich sag mal so eine klassische, handelsübliche, kleine, ebenerdige Grillhütte, Kleingartenhütte, bist auf dem Weg dahin schon über verschiedene Pflanzenschutzmittel gestolpert und siehst in dieser Hütte liegen einen Herrn, der relativ wenige Atemzüge macht und auf ein lautes Ansprechen, du hast den Namen mittlerweile erfahren, das ist nämlich der Rainer, nicht reagiert. Du trittst näher und es fällt dir sofort auf, dass dieser Mensch eben leicht bläulich angelaufen ist und sehr, sehr wenig Atemzüge macht. Das ist nämlich sozusagen der Fachbegriff für die Bradypnoe, der macht so 4 Atemzüge. Was sind deine ersten Maßnahmen, die du in diesem Setting aus medizinischer Sicht wählst?
Basic Life Support, ne? Gucken, ob der Puls hat, dann Seitenlage, dann Begutachtung der Couleur, der Haut. Und nicht zuletzt geht es dann tatsächlich darum, wenn du aber nur 4 Atemzüge hast, dann reicht es ja so oder so nicht großartig aus. Das heißt, da wird auch in baldiger Kürze der Kreislauf versagen.
Was würdest du denn der Frau mitgeben, was für Informationen wichtig sind am Telefon? Vielleicht mal die klassischen Ws, die man beim Rettungsdienst oder bei einer Leitstelle übermittelt.
Genau, wo man ist, wer man ist, wie man ist, was man ist und letztendlich wo man ist und worum es geht. Fertig. Ne? Und dann können die sich ja schon mal auf den Weg machen. Alle anderen Fragen werden ja auch während der Fahrt dann gestellt von der Leitstelle aus. Aber wichtig ist ja die Schnelligkeit, die Response Time, sowohl vor Ort als auch dann durch den Rettungswagen.
Genau, richtig.
Man sagt ja eigentlich jetzt in der Leinenreanimation, dass das Drücken wichtiger ist, also Beatmung. Man muss nicht nochmal irgendwie Mund zu Nase oder Mund zu Mund beatmen, weil in der Tat der Kreislauf erstmal auch die Zeit füllt. Also für alle, die mal Leinenreanimation erfahren möchten auf der Straße.
Erfahren mit meinem Praktikum.
Genau. Leinenreanimationspraktikum. Ne, fangt einfach an zu drücken.
Möchte ich aber noch kurz zuletzt.
Den ich machen würde, wäre, wenn er so schlecht atmet, auch den Essmarchgriff.
Sehr gut, sehr gut. Genau, was ist das, ein Essmarchhandgriff? Oder Essmarch.
Essmarch. Der wird nur im März gemacht, im March. Essmarch, nee, Spaß. Ist benannt nach einem Doc, glaube ich. Ne? Der hat klassischerweise diesen Griff begründet oder überhaupt auch, ja, ist nach ihm benannt. Das ist ja das Freilegen der Atemwege mittels beider Hände und des Vorschiebens der Kiefermuskulatur und des Kiefers.
Genau, also Atemwege freimachen, ne? Mit dem Essmarch-Handgriff schaffst du es praktisch, ein nach hinten sinken der Zunge etwas zu minimieren. Du packst den praktisch hinten in den Kieferwinkel und hebst sozusagen den ganzen Unterkiefer, die Mandibula, so ein bisschen nach ventral oben, also nach vorne oben, und ja, schaffst es damit eben, ein Regurgitieren der Zunge zu verhindern. Jetzt willst du bestimmt wissen, was derjenige hatte, der da liegt, oder? Zuletzt als kleine Auflösung.
Überleg mal, aber dann muss...
Es ist nicht so, wie du denkst. Sagen wir mal so, es ist nicht so, wie du
diabetisches
denkst.
Diabetisches Koma.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Also wir sind ja hier bei einer Bewusstlosigkeit mit einer tiefen, langsamen Atmung. Ja. Und ich gebe dir jetzt mal...
Dann Hypoglykämie.
Auch nicht verkehrt. Kannst du in dem Moment nicht nachweisen. Ist es aber auch nicht. Du guckst dem aber jetzt mal in die Pupillen, dem guten Rainer. Der heißt der Rainer, der Kollege.
Ja.
Und du siehst Stecknadelkopfpupillen.
Medikamentenintox.
Ja, sehr gut. Was?
Koks ist es nicht. Benzos. Scheiße.
Okay, ich geb dir jetzt einen Tipp. Der war am Morgen, der Rainer war beim Hausarzt und das ist ein chronischer Schmerzpatient.
Ah, Fentanyl.
Und der Doktor. Ja, richtig, genau. Also, der Rainer hat eine Opioid-Intoxikation. Der hat zu viel Opioid im Körper, ne? Und dadurch ist er sozusagen in der klassischen Opioid-Suppressionsatmung, ne? Also Bradypnoe, Miosis, okay. Bewusstseinsstörung ist da zyanotisch. Aber meistens schaffen die das doch noch irgendwie, sich am Leben zu halten, die Leute mit ihren 4 bis 6 Atemzügen. Vielleicht ganz wichtig für diese Szene, die wir jetzt hier durchgearbeitet haben, der Eigenschutz ist natürlich hochrelevant, ne? Der Grill plus bewusstlose Person, das sollte einen immer so in Richtung CO-Intoxikation horchen lassen, also Kohlenstoffmonoxid, ganz klassisch. Ne? War jetzt hier nicht der Fall, deshalb auch ablenkende Geschichten könnte ich auch natürlich ein bisschen in die Irre lenken, aber Eigenschutz und Notruf verständigen ist immer das Richtige. Punkt.
Punkt. Ja. Punkt fürs Intro. In dem Sinne, herzlich willkommen, 17. April 2021. Wir haben Samstag und wir haben jetzt 16.47 Uhr. Ich bin Camillo Albrecht, Intensivpflegekraft und du bist Dr. Moritz Tellmann, Notarzt, Anästhesist und Ehemann. In diesem Sinne, herzlich willkommen.
All in
wir
one.
Sprechen heute übers Lachen, denn das Lachen ist uns allen... Wir haben über das Lachen gesprochen.
Ja, stimmt, ja.
In dem Sinne, schönen Tag noch und ciao.
Schön, dass ihr dabei wart.
Ja, Moritz, wie war denn die Woche bei dir? Erzähl mal, hast du gelacht?
Ach, die Woche, ich habe wirklich viel gelacht die Woche, obwohl mir manchmal nicht zum Lachen war. Wir befinden uns ja, ich sag mal, in einem Tal der Täler, was so die Stimmung angeht in der politischen Diskussion rund um diese Corona-Situation. Ich habe versucht, das Beste draus zu machen, habe jeden Tag meinen Tag bestmöglich gelebt, ne? Every day live your best day und live your best life. Also ich habe echt geguckt, dass ich in den Sachen, die ich hier mache, Power gebe und Vollgas auch mich um mich kümmere, um meine Mitmenschen. Von daher war es eigentlich eine ganz geile Woche, aber ich muss sagen, so mit diesen ganzen Lockdown-Diskussionen und Notbremse und Ausgangssperren, ey, ganz ehrlich, es reicht!
Es reicht, Mann. Ja, ich habe auch das Beste versucht, daraus zu lachen. Die Woche war, also ich war in der Uni in Essen eingesetzt. Schöne Grüße dort auf die Intensivstationen, ohne jetzt näher auf diese einzugehen, aber da war auch Schluss mit Lachen, weil man muss schon sagen, dass die, ja, haben wir ja schon letzte Woche drüber geschnackt, dass die der Altersdurchschnitt doch jetzt gesunken ist, was die Klientel angeht. Und ja, ich meine, jedes Leben ist gleich viel wert, aber wenn du da irgendwie Familienväter oder Mütter liegen hast, dann ist es dann doch nochmal ein bisschen bedrohlicher,
ja, absolut.
Wenn jemand mit 30, 40 dort an dieser Scheiße verrecken muss. Ja, so war meine Woche. Ich habe, ey, das ist so unfassbar gerannt. Ich habe nicht einmal Lanz geguckt, ich habe gar nicht großartig Nachrichten geguckt. Letztendlich war ich dann von 12 bis ja 23 Uhr jeden Tag nicht zu Hause, nur im Dienst. Und da habe ich nichts mehr mitbekommen. Gar nichts. Einfach nichts.
Gab's denn auch was zu lachen?
Nee. Doch. Also ich hab gerade wenig zu lachen, weil ich auch gerade hier Vermieter Bastard sei Dank im Umzug bin. Muss ich nicht mehr darauf eingehen, aber Vermieter ist gerade großes Thema bei mir und Umzug auch. Dann noch die Arbeit, die nicht großartig zum Lachen war. Aber ich muss dann doch sagen, also die Kollegen, mit denen ich dann da war, ne, wir kannten uns vorher nicht. Das war schon sehr lustig. Also schöne Grüße an Manuel, falls du hier mithörst. Julia, Vicky, auch alles jetzt Bombenbesteller, by the way. Also
alle süchtig und Abhängige. Ihr seid abhängig, ihr seid abhängig. Kommt da nicht mehr runter, kalter Entzug.
Eben, kleine Pupillen. Nee, die Bombenmiosis, sehr gut.
Geil.
Ja, aber nee, viel habe ich nicht gelacht, aber mit denen dann schon. Ja, hat mir dann schon gefallen, muss man sagen. Aber trotzdem, ne, unheimlich laute Station, unfassbar viele OPs, die da durchgehen, unfassbar viele ECMOs.
Mies.
Ja,
mies.
Ich muss mich schon zwingen zu lachen.
Weißt du eigentlich, wie häufig ein Erwachsener im Durchschnitt im Moment so lacht? Also so, ich sag mal, im Jahr 2021 wahrscheinlich noch mal ein bisschen weiter nach unten gegangen.
Einmal.
Ha, ha, ha. Also im Schnitt 12 bis 15 Mal lacht ein Erwachsener bei uns in der Gesellschaft hier in Deutschland so täglich. Also das ist wirklich nicht viel. Und da von diesen 12, sag ich mal, sind dann 8 so Fake-Lacher, so kleine Kicherlis.
Ja.
Und dann ist 3 bis 4 Mal so richtig herzhaft und laut. Das ist natürlich viel zu wenig, wenn man sich überlegt, dass Kinder auf der anderen Seite bis zu 400 Mal lachen. Ach krass. Ja, also ja, das gehört einfach viel mehr zu der Grundausstattung des Daseins bei einem Kind und das kriegt man ja auch mit. Also ich meine, manchmal ist man ja fast schon angewidert, wie häufig Kinder lachen. Ne? Bei denen ist alles lustig, ne? Der schmeißt irgendeine teure Vase runter, irgendeine japanische, für die du gerade 5000 ja. Euro ausgegeben hast und das Kind lacht sich kaputt darüber. Ja, ja. Also das ist ein krass gesund machender Faktor und auch wichtiger Entwicklungsfaktor bei Kindern tatsächlich, weil ein Kind muss auch natürlich dieses Lachen erstmal einordnen, ne? Und deshalb reduziert sich die Zahl, bis dann die Steuererklärung kommt, das Ganze auf Null absinken.
Aber das ist auch der Grund, wieso man das Kind, glaube ich, in der Art dahin bewegen kann. Ne? Ich fange immer an zu lachen, wenn ein Kind umfällt. Ich muss wirklich lachen, weil ich das so geil finde, wenn die sich vor auf die Schnauze legen und dann eine schöne Gehirnblutung haben. Nicht Spaß, aber weißt du, wie viele Muskeln wir benutzen beim Lachen?
Ja, tatsächlich. Also sind irgendwo so zwischen 70 und 100, je nachdem, wie intensiv man das Ganze macht. Also ich würde sogar sagen, bei so einem richtigen Lachsturm, also wenn du mal so richtig abkackst, dann sind es auch weit mehr.
Ja, 300.
Digga, was hast du da für Lachmuskeln, Alter?
Ja klar, ey, wenn ich
bisschen einmal lache. Bisschen den Cremaster, ey. Schön klassisches Cremaster-Lachen.
Der klassische Zygomasticus, Junge. Also 300 Muskeln, jetzt muss man wohl sagen, im Vergleich, das sind immer noch deutlich weniger als bei so einem schönen tonisch-klonischen Krampfanfall. Da sind es nämlich einfach mal 650 Muskeln, die beim Krampfanfall in Frage kommen.
Also effektiver für die Gesundheit ist ein Grand Mal-Anfall. Also ich sag mal, was so die Bewegung angeht. Ne? Also was so die Kalorien angeht pro Zeiteinheit. Aber das geht auch nicht so lange, weil wenn es ein Status wird, dann ist der Status quo relativ schnell, dass du tot bist.
Also, wobei, das ist ja schon ein ziemlich krasses High-Intense-Training.
Das ist richtig. Die haben auch richtig Muskelkater, die Leute. Also nach einem Krampfanfall bist du durch.
Ja,
ne?
Klar, da erstmal schlafen.
High-Intensity-Krampfanfall.
Hast du Tabata-Krampfanfälle, sehr gut.
Tabata-Lepsi.
Gott. Jetzt hör doch mal auf.
Grand Squat-Anfall, ey. Schön in der Kniebeuge. Oh Mann, ja gut, wir machen uns wieder über die falschen Sachen lustig.
Nein, über die genau richtigen Sachen. Wir müssen auch mal lachen, ey. Das sei uns doch einfach mal gegönnt.
Ja. Wir haben sonst nichts zu lachen. Das überhaupt dürfen wir.
Nicht.
Lasst uns.
Überhaupt
lasst
nicht.
Uns lachen.
Aber es ist echt
lachen
so.
Ist hart gesund und deshalb ist auch mein Tipp für euch wirklich, lacht einfach mal proaktiv und lasst das Lachen nicht einfach immer nur passiv geschehen. Also es ist wirklich super geil, wenn man im Alltag in Situationen, wo ein Lachen eigentlich überhaupt nicht passt, eine perplexe Umgebungsreaktion auslöst. Also das kann man Leuten auch wirklich empfehlen, wenn irgendwo die Stimmung mies ist, ne, in der U-Bahn, in dem Aufzug, in Klammern, der Bizeps-Kant hat gesagt, wir sollen keinen Aufzug fahren, aber irgendwo in irgendwelchen Räumen, wo Leute grundsätzlich keine gute Stimmung haben. Ich sag mal so Wartezonen beim Straßenverkehrsamt. Ne? Ich meine, da lacht keiner, ja, weil jeder die Nummer hat, die letzte ist. Wenn ihr da einfach mal laut pathologisch loslacht, ja, erstmal so ein bisschen leise und das so langsam aufbaut, glaubt mir, die Leute sind ganz kurz genervt, so 1-2 Sekunden, bis die infiziert sind. Also es gibt kaum was Ansteckenderes, ja, als das Lachen. Das ist deutlich ansteckender als noch die ansteckendste Corona-Variante.
Ich weiß aber, was ansteckender ist.
Ebola.
Gähnen.
Ja. Das stimmt, das stimmt allerdings. Da kannst du ja auch, dann lach doch zuerst und gähn danach.
Ach, apropos, warte mal. Junge, Junge, das haben wir ja lange nicht mehr gehabt. Ich habe hier mal so ein kleines Quickie-Spielchen. Ja?
Nein.
Doch, Kichern zu Kill, dachte ich mir nämlich. Da haben wir nämlich lange nicht mehr gespielt. Und jetzt zur Lachfolge muss es einfach passieren. Ist nicht lange, dauert vielleicht 3-4 Minuten, aber ich quetsche dich mal aus. Wenn du falsch liegst, dann erfolgt dieser signifikante Sound der der Band Cannibal Corpse. Viel Spaß. Komm, ich fange mal ganz kurz an. Also ein kurzes Spielchen. Es geht um Muskeln. Ich habe ja schon erwähnt, dass der Lachmuskel der Hauptlachmuskel, der Musculus zygomaticus, der Jochbeinmuskel, ist. Ich habe aber generell ein paar Fragen zum Thema Muskeln. Das sind, glaube ich, 6 Stück, wie ich es hier richtig sehe. Und bei jeder richtigen Antwort erfolgt kein Sound. Bei jeder falschen Antwort erfolgt Kill von der Firma. Kill von der Firma Cannibal Corpse. Von der GmbH. Firma.
GmbH.
Von der
Cannibal
UG.
Corpse GmbH. KKG. AG. GBR.
Cannibal Corpse.
GBR.
Pass auf. Der flächenmäßig größte Muskel des Menschen ist welcher?
Latissimus. Der Latissimus.
Welcher genau?
Dorsi natürlich. Es gibt nur einen.
Okay.
Es gibt nur ein Tissimus Dorsi. Es gibt nur ein Latissimus Dorsi.
So, zweite Frage. Es gibt einen Muskel am Skelett, den aber nicht jeder hat. Und ich meine nicht den Penis. Ist nämlich keiner. Welcher ist es?
Ja, also ich würde jetzt tendenziell sagen, der Musculus palmaris longus, Unterarm.
Ja. Nein! Habe ich neulich gelernt, weil ich mich jetzt mit diesem Muskel beschäftigen muss. Das ist nämlich der Psoas Minor.
Ah, so, okay.
Ja, der Psoas Minor ist der kleine Lendenmuskel.
Ja, ja.
Der bei 50% der Menschen nicht vorhanden ist.
Ach, den brauchst du auch nicht wirklich dringend. Wenn du einen Psoas Major hast, alles gut, Mann.
Genau, nächste Frage.
Ja, reicht ja wohl. Reicht ja wohl.
Der Muskel, der dem Volumen nach am größten ist.
Ja, das ist in der Regel der Gluteus Maximus, wobei das natürlich auch ein bisschen davon abhängig ist, wie aktiv die Leute sind. Und so ein echter Gluteus Maximus. Leute, ich muss es euch jetzt sagen, fühlt sich an wie ein reifer Pfirsich. Ich kann es immer wieder nur bildlich so herstellen. Und es sollte der Gluteus Maximus sein, je nachdem, wie
ist richtig, wie, der Circus Maximus. Ja,
Gott sei Dank. Wie atroph man so rumläuft, kann das auch mal ein anderer sein. Also der Oberschenkelmuskel hat auch viel Masse. Aber in der Tat, das war Wechseller. Nein, also in der Tat, der Gluteus Maximus ist wirklich der Muskel, der kann was. Der kann was.
Außer bei Serena Williams, wobei ich glaube, die Muskeln werden demnächst auch nach ihr benannt. Das ist dann der Serena William Maximus. The Williams
Muscle.
Ja, eigentlich alle Muskeln. Das ist auch einfach nur ein Pferd. Serena Williams ist nur ein Pferd. Sie ist überhaupt kein Mensch, einfach nur a horse. You know, it's a horse. Okay, dann next, der stärkste Muskel.
Der stärkste Muskel, ja. Das ist jetzt immer die große Frage, wie man das wertet. Also von der Gesamtkraft her, Absolutkraft gesehen, ist es natürlich auch der Gluteus Maximus oder der Quadrizeps. Aber du willst wahrscheinlich auf den Masseter hinaus, den Kaumuskel, der nämlich die größte Kraft pro Fläche erzeugen kann. Also da kannst du wirklich richtig Druck mitmachen und mit dem Ding kannst du alles abbeißen. Sogar ein Pimmel!
Ja, oder das Öhrchen von Evander Holyfield. Schöne Grüße an Mike Tyson. Evander, ja, stimmt. Also Musculus Evander.
Masseter.
Was haben wir noch?
Den kleinsten. Der kleinste Muskel des Körpers. Wolltest du bestimmt auch
schon
machen?
Nee, jetzt machen wir was anderes. Der längste. So.
Der längste? Ich glaube, das ist der Musculus gracilis.
Nö.
Nix sagen. Gib mir nochmal eine Chance. Oder Sartorius, einer von den beiden.
Sartorius? Ist richtig.
Ist richtig? Ja?
Ja, Schneidermuskel, genau. Sartorius ist richtig.
Brody.
Okay, next. Was ist der aktivste Muskel? Der aktivste Muskel.
Natürlich der Herzmuskel, klar, weil der die ganze Zeit am Durchballern ist. Aber die Augenmuskeln sind auch hochaktiv, also die ganzen Augenstabilisatoren.
Ja, aber ich muss dir schon recht geben, du hast aber als erstes Herz gesagt.
Ach, Gott sei Dank.
Das ist natürlich aktiv, das stimmt schon, aber die Augenmuskulatur, die Augen, die sind, ne, ich glaube, ich weiß ja gar nicht, wie man aktiv definiert, aber so was die Rhythmik oder überhaupt die BPM-Anzahl angeht, ist der Augenmuskel natürlich hochfrequenter als ein Herz. Ansonsten, genau, ist quasi so ein Kammerflimmern, Okulo-Kammerflimmeratorius,
genau, sozusagen. Der ist ordentlich am Acker.
Der kleinste muss ich gar nicht fragen, weil den wissen ja ganz viele, Steigbügelmuskel. Ne?
Genau, Stapedius, 7 mm roundabout. Genauso lang wie unsere Pimmel!
Und habe ich noch einen Muskel? Nee, ich habe keinen Muskel. Das war's mit Kichern to Kill. Und bevor wir jetzt hier völlig ausrasten, würde ich sagen, geht's direkt zum nächsten Sound über, und zwar gehen wir hier ganz fresh. Und da sind wir bei den Awesome Three, und heute geht's um Folgendes. Wir beschnacken heute die Awesome Three der Dinge, über die wir mittlerweile nicht mehr lachen können, aber es eventuell vor ein paar Jahren noch gemacht haben. Ich fange mal direkt an. Ich habe auf Platz 3 Comedy in Deutschland. Beispiel Markus Krebs oder auch Sendungen, ganz häufig Scrubs, oder Werner Beinhardt oder auch die Simpsons. Da habe ich mich zu Tode gelacht. Ich habe mich zu Tode gelacht. Gerade bei Markus Krebs oder ich weiß noch ganz früher Werner. Heftig. Und jetzt gucke ich mir irgendwie die Filme an oder die Folgen von Werner und ich denke mir,
Werner? Sei mal lustig.
Ja. Und Markus Krebs ist einfach nur schlecht geworden, muss man auch so sagen. Das ist heftig. Auch mit seinen eigenen Sendungen und so. Bullshit. Scrubs. Ja, kann nicht mehr angucken, ist aber so zum Schmunzeln. Und Simpsons ist wieder besser geworden. Also Simpsons ist ja gar nicht mal so doof, ne? Also Simpsons ist wirklich so, ja, die haben schon aktuelle Themen und die verwursteln das ziemlich gut, genau wie SpongeBob, ja, oder South Park. Ja, also ich kann da mittlerweile eigentlich drüber lachen wieder, finde ich ganz gut.
Boah,
ja, mein Number 3.
Ja, meine Nummer 3. Meine Nummer 3 geht in die ähnliche Richtung. Bei mir ist es ganz klar Senior Mario Barth. Kann ich auch direkt beim Namen nennen. Habe ich noch nie lustig gefunden. Ich habe vielleicht mal aus Versehen irgendwie gelacht, weil ich irgendwas anderes, was Lustiges gedacht habe. Aber Mario Barth ist für mich wirklich der Inbegriff der Unlustigkeit. Und ich kann auch nicht nachvollziehen, wieso da überhaupt noch was mit produziert wird. Ich meine, klar, der Mann muss auch irgendwo von leben. Und von mir aus kann der auch irgendeinen anderen Job wahrnehmen. Ja, was weiß ich, als Lachtherapeut, keine Ahnung. Aber die Art und Weise, wie die unlustigen Witze dann immer mit Mimik und Gestik bei ihm erzwungen zum Lachen führen sollen und dann dieses Stadion angeblich komplett lacht, da lacht gar keiner. Das muss man gucken, wenn die Kameras da drüber schwenkt, über diese 3 Millionen Leute, die da in dieser Stierarena sitzen, das sind alles Lachleugner.
Mario Bart-Leugner.
Ja, wirklich. Ja. Also nee,
Fake.
Nee, einfach Fake nein. Mario. Einfach nein. Einfach nein.
Einfach nein. Das habe ich bei Kristall auch. Ich
Kann ich auch nicht.
War okay. Und dann später, ich glaube, das ist, ja, ist aber auch schwierig, ey. Ist richtig, richtig schwierig. Da willst du irgendwie oben bleiben, ne? Und dann hast du Verträge mit RTL und dann wirst du zum Loser. Nicht so cool.
Ist echt schwierig.
Ja. My Number Two. Habe ich am Anfang belächelt, weil ich dachte, komm, was soll's und lass die mal machen. Aber in der Tat, alles, was so mit AfD und Corona-Leugnerei und QAnon und so weiter zu tun hat, das geht einfach in die Richtung, da kann man gar nicht mehr drüber lachen. Das ist wirklich, ne, das sind einfach dumme Menschen und die werden es auch niemals verstehen und das kann man gar nicht mehr weglächeln. Ne? Du kannst es nicht ignorieren, weil die zu laut sind und ich will jetzt nicht sagen, dass es immer mehr werden, aber irgendwie werden es immer mehr.
Aus Querdenker werden Mehrdenker.
Echt. Das wäre aber eine Idee, oder?
Das wäre mal geil.
Mehr denke,
das wäre echt mal geil.
Ja, ja, also alles ne? Alternativen und so weiter. Bullshit. Ist am Anfang belächelt worden, aber ich glaube, die haben da noch Energie rausgezogen. Ja. Und die Querdenker machen das genauso. Das ist richtiger Scheiße. Hast du mal Kontakt zu so einem AfD-Dude? Oder jemand, der das wählt, ganz offen gesprochen auch.
Aber das sind sehr flüchtige Kontakte. Also das sind wirklich, muss man auch sagen, das selektiert sich sofort weg. Wenn du mit so Leuten einmal gesprochen hast und du hörst das raus, da hast du mit den Leuten relativ schnell nichts mehr zu tun. Manchmal sogar sofort gar nichts mehr zu tun. Also das ist tatsächlich so, natürlich gerade auch so im medizinischen Umfeld gibt es ja doch den einen oder anderen, der dann mal in die Richtung auch Gedanken äußert. Und dann gebe ich dem ein Minütchen Zeit, um das alles wieder zu revidieren und sich wieder, das richtige Gleis zu befreien. Fahren, sag ich mal. Und die meisten biegen einfach ab, ne, in den Abgrund. Da gehst du einfach so eine Schiene, so klassische Weichenfehlstellung, ab in die Schiene und dann zack, tot. So sieht's doch
aus. Ja, vor allem, wir sind ja auch nicht die, die am Ende die Leute bekehren müssen.
Nee.
Aber ich habe jetzt zum Glück nicht so viele, die linksorientierte schon, habe ich schon hier so, auch gerade im Gladbacher Raum. Aber die sind mir ja irgendwie 10-mal wohlgesonnener als das so dumme Menschen. Das sind einfach dumme Menschen. Ich glaube, dass den Leuten, die AfD wählen, die ganze Sache hier einfach zu kompliziert ist. Ist so. Also ich glaube wirklich, dass den AfD-Wählern die Art, wie hier regiert wird, zu kompliziert ist. Dass die es nicht verstehen. Dass die Demokratie nicht verstehen. Und AfD ist ja einfach.
Weißt aber du? jetzt mal eine ganz ehrliche Frage. Verstehst du noch, wie hier regiert wird?
Nee.
Okay, alles klar. Aber wir sind trotzdem irgendwo in der Mitte, ne?
Ja, wir sind in der Mitte. Ich weiß natürlich nicht, wie jetzt die Entscheidungen so zusammenkommen, weil das ist ja ein Kommunikationsproblem. Ne? Alles, was jetzt entschieden wurde, finde ich ja auch momentan nicht cool. Weißt du, das Problem ist ja gerade, die versuchen es ja allen recht zu machen und machen es ja eigentlich niemandem recht. Mhm. So.
Ja.
Weil die sich nicht für eine Seite entscheiden. Aber trotzdem kann man ja, egal was man beschließt, viel, viel besser kommunizieren. Sonst holst du die Leute nicht ab. So klar. Ist es ja. Und die AfD holt die Leute ab, weil die einfach ihre dummen Ansätze klar, ganz einfach.
Ja, genau. Einfache Parolen.
Ja, genau, ne? Deutschland aber normal. Ja, was? Was ist das denn für Junge, ey. Ja. Ja, also, ja, was willst du denn da noch sagen? Das ist genau das, was die hören wollen und das verstehen die und das ist einfache Kost. Das ist quasi das Porridge der Politik, ja, einfach verdaulich und tschüss, kurz du hast es verstanden. Ja, genau, Wasser Zutaten drüber und tschüss. Ne?
Genau, Wasser drüber, rein damit und macht sehr, sehr lange satt. Ja. Das ist halt auch das Ding.
Ne? Und deshalb, also ich glaube, die sind einfach dumme Menschen. Das sind einfach dumme Menschen und wenn nicht, wenn es Kollegen von uns sind, dann verstehe ich überhaupt nicht, warum es Kollegen von uns sind. Verstehe ich nicht.
Ja, sind keine Kollegen. Geht weg.
Ja, ihr seid keine Kollegen. Weg. Naja, my number two, AfD and Corona-Leugner. Bei dir?
Schisch. Ja, bei mir ist es die Wochenshow. Und zwar eigentlich nur eigentlich und alleine aus dem Grund, weil es sie nicht mehr gibt. Ja, also das ist jetzt ein bisschen im übertragenen Sinne verstanden, zu verstehen. Die Wochenshow ist wirklich, also meines Erachtens nach immer eine der genialsten Comedy-Shows gewesen, die es gab, weil das wirklich absoluter Herzblut-Humor war, der da umgesetzt wurde und so eigentlich noch nie da gewesen mit Ingolf Lück, ne?
Anke Linke,
Stefka und Rima. Profitlich war auch noch dabei am Ende. Ne? Danach wurde es aber nicht mehr profitabel, sondern irgendwie sehr profitlich. Da muss ich sagen, ich bin echt traurig, dass das nicht mehr weiterproduziert worden ist, weil da könnte ich auch heute noch drüber lachen. Ich meine, die werden wahrscheinlich auch jetzt in eine andere Richtung abgedriftet, aber wie die das gemacht haben, das war ein richtiges Team. Ja, also die vier haben immer zusammen agiert. Du hast nicht das Gefühl gehabt, dass da jetzt ein Comedian hingestellt wird, der einfach lustig sein sollte, sondern die vier mochten sich, du hast das gemerkt.
Und einzeln waren die ja vor allem auch stark.
Alle waren einzeln. Genau, ne? Richtig, das ist es halt einfach, ja.
Nee, aber
ja,
bis heute auch, ne, Pastewka und alle, also die haben sich ja alle selbstständig gemacht noch.
Alle sind irgendwie geblieben und echte Comedians auch geblieben. Also die sind alle noch für sich lustig.
Ja.
Keiner von denen ist unlustig geworden. Also auch, die haben natürlich den Humor auch ein bisschen weiterentwickelt und vielleicht auch ein bisschen intellektueller oder sich auf irgendeine Richtung entschieden, aber Leute, ey, ich sag's euch, samstags abends mit einer Packung Balsen Snackbar, ne, diese geile Snackbar mit diesen 8 Ingredienzien, wo man dann immer 5 Sachen von hat liegen lassen, und die Knickknacks mochte und die Brezeln und der Rest, diese ganze Scheiße, da wollte man nicht, hat man dem Bruder gegeben, der dann mit fettigen Fingern die wieder einem zugeführt hat, indem er das an einem abgeschmiert hat. Aber das war wirklich, wir haben uns da so gefreut, familiär gesehen, das war wirklich ein Highlight früher. Das war wie Urlaub. Du bist eine Stunde weg gewesen. Du warst weg. Du warst einfach in dieser Sendung. Du warst bei Rickys Popsofa, saß du auf dem Sofa und bei Sex TV warst du einfach mittendrin.
Geil. Ich habe die Wochenshow geguckt und Samstagnacht, glaube ich, hieß das noch.
Genau.
Ich habe aber auch mit meinen Eltern noch 7 Tage, 7 Köpfe und so einen Scheiß geguckt. Also
ja, war ja
das war schon ganz geil. Also, war schon ganz geil.
War schon geile Zeit.
War eine geile Zeit. Okay, mein Number One, muss notgedrungen sein. Es ist Corona. Habe ich auch am Anfang.
Ja.
Ne, müssen wir aber ganz ehrlich sagen, als wir angefangen haben, haben wir noch so ein bisschen gescherzt. Hat, glaube ich, jeder gemacht. Das muss man sich schon eingestehen und wirklich sagen, ja komm, die da in China haben einfach...
In Wuhan da.
In Wuhan haben einfach kein...
Das Ding mal bei sich bei.
Genau. Und können einfach nicht C-Pappen oder was auch immer man da jetzt letztendlich brauchte. war nicht so, ne? Ist natürlich...
C-Pappenheimer.
Die C-Pappenheimer, Junge. Nee, war wirklich am Anfang so. Ich glaube, jeder dachte, okay, das wird jetzt hier eine Sache von 2 Wochen und dann ist das wieder Buschbrand in Brasilien, kein Thema mehr.
Genau.
So, ne?
Ja.
Und da kannst du dir so ein Corona-Patenkind irgendwann kaufen und das unterstützen mit irgendwas, ich weiß es nicht.
Eins von 8 Milliarden.
Genau, aber dem ist nicht so und jetzt sind wir doch im zweiten Jahr schon. Ne? Ey, Junge, ey. Junge.
Echt, mein Number One. 2 Jahre Corona, ich war dabei.
Ja, cool.
Ja, lustig. Meine Number One ist nämlich auch, geht auch knallhart in die Richtung. Bei mir ist es ein bisschen im kleineren, in der mikrokoronosmischen Ebene, das Gym-Closing durch die Lockdown-Situation. Weil ich habe auch im November, als es dann zugemacht wurde, habe ich wirklich noch kurz gelacht, ja komm, lass die mal einen Monat zumachen. Ey Leute, ich trainiere jetzt schon 6 Monate hier zu Hause, natürlich hocheffektiv, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja. Aber ey, das ist eine Lachnummer, dass die Gyms nicht auf sind. Also das zeigt diese ganze Makarabazibizität dieser ganzen Situation. Das ist einfach, ja, das ist einfach ein übler Makaber ist das, ja. Ein Makar. Wild Ghetto Bali Makahia Baka Makarena.
Ja, wie sind die Chancen? Wie sind die Chancen? Das kann man gerade nicht absehen, ne? Das ist schwierig.
J-Monate. Es läuft auf die J-Monate hinaus.
Ich hoffe.
Ne? Das ist leider so. Ja. JJ, Juni, Juli.
Ja,
ne?
JJ.
Ja, ich hoffe. Ne?
Januar,
das ist der einzige
Januar
Satz, der im Moment noch fällt. Ich hoffe. Wie sieht es denn aus mit Verreisen? Ja, ich hoffe. Ne?
Aber
ich
was glaubst du denn ganz ehrlich? Also sagen wir mal, komm, sag mal, was sagst du zum Thema Reisen? Wann glaubst du, also wenn du jetzt bei B-Win, ja, Corona-Win.
September, Oktober geht es wieder los mit Reisen. Ja.
Okay.
Das geht wieder los.
Ja. Warum
also so
macht Bet & Win nicht eigentlich eine Wettquote darauf?
Corona-Wett. Briten, ne?
Ja, ja, genau. Die machen richtig, noch alles. Ja. Die machen ja. Eurovision, Scheiße, kannst du wetten. Du kannst wetten, wer der nächste Thronfolger wird. Du kannst,
ja, wetten das machen die
wetten
auch.
Wetten das, genau. Wann Thomas Gottschalk,
wann Thomas Gottschalk endlich mal vom Sofa kommt.
Aber das könnte man nochmal machen. Ja, also du sagst was? Oktober?
Ernsthaft, ja.
Oktober.
Genau. Sportwetten, Corona-Wetten.
Corona-Wetten.
Internationale Corona-Wetten. Wann ist welches Risikogebiet wieder freigegeben?
Mega.
Ja, wann wird Jens Spahn seinen nächsten Maskendeal raushasteln?
Seine nächste Villa kaufen.
Freund da, genau, seine nächste Villa.
Also wer, wird die Villa wer, sein?
Bundeskanzler wer zieht wird, damit ein?
Wer Bundeskanzler wird, wird auf jeden Fall gewettet. Das ist da wirklich. Wird
auf jeden Fall
gewettet. Das machen die ja wirklich. Ja. Also ernsthaft.
Aber ich wette da auch mit.
Ich auch. Ich werde es ja. Deshalb weiß ich es ja. Oktober, also Oktober wird wieder gereist und Sport.
Ja, ich würde mal sagen, Oktober geht's wieder los, genau. Ja, und mit Sport, ja, es muss, also es bleibt ja nicht anders übrig, mal zu sagen, es muss jetzt wieder losgehen und ich kann einfach nur sagen, es muss jetzt im Mai, Juni müssen die Gyms wieder aufmachen. Das ist nicht mehr vertretbar, was da passiert. Das ist, da gibt's keine Rationale dahinter. Es gibt keine Rationale dahinter. Die Zahlen steigen ohne die Gyms. Die Gyms sind komplett raus als Faktor. Und das ist alles organisierbar. Und diese, also ich möchte vielleicht einmal ganz kurz an dieser Stelle, wir sind jetzt mal mitten bei den Awesome Trees, ich möchte jetzt an dieser Stelle mal eine Lanze brechen. Ich war jetzt eine Woche ja auch wieder in der Arztpraxis und ich muss wirklich sagen, die Lage spitzt sich hart zu. Ja, ich habe in der Praxis da keinen einzigen Corona-Patienten gesehen. Logisch, das sind oft Akutpatienten, die sieht man da jetzt noch nicht. Diese Long-Covid-Syndrome mit Überhang und Müdigkeit und Abgeschlagenheit etc. Riesendramatik, keine Frage. Aber ich sehe wirklich in einem Tag, sagen wir mal, bis mittags 12.30 Uhr, sehe ich 10 bis 12 Patienten, die psychisch angeschlagen sind, die chronische Schmerzsyndrome haben, sei es Rücken, sei es Nacken, die ihre klassischen metabolischen Erkrankungen mit sich herumschleppen und die sich hier ganz, ganz signifikant verschlechtern und ganz sicher nicht verbessern durch diese Situation. Ja, und da bin ich auch ziemlich ehrlich, das ist meines Erachtens nach völlig unterrepräsentiert in dem, was gerade so passiert. Das scheint keinen mehr zu interessieren. Und ich sag's euch, die Welle rollt. Ja, die Welle an psychischen Erkrankungen, an Depressionen, an Erschöpfungssyndromen, an psychosomatischen Störungen, die Diagnosen, die wir da stellen, die werden immer häufiger. Es gibt keine Termine mehr bei den ganzen Psychotherapeuten, bei den Psychosomatikern, die Kliniken sind voll. Das ist aber alles hinten im Hintergrund, ja, und das wird einfach im Moment völlig übersehen. Und ich glaube, wenn in dem Moment, wo die Corona Situation mit so einem Haken abgeschlossen wird, offiziell, wo man sagt, jetzt ist wieder alles normal, geht's erst richtig los, dass eine harte Rolle und harte Welle an Patienten daherkommt, die wirklich das System crashen werden.
Ja, nicht zuletzt auch wir.
Chronischem Ausfall.
Also ja, ne, nicht zuletzt auch die Kräfte an der Front, weil momentan kommt ja einfach alles zusammen. Ja, ich habe da meine Dudes, die auf Intensiv liegen, du auch außerhalb der Praxis und dann kommen noch ja die Leute, die einfach gar nicht mehr können, ne, die wirklich psychisch durch sind und Pflegekräfte und Mediziner, Rettungen, aber auch alle, ne? Du musst ja nicht irgendwie in dem Business sein, um fertig zu sein. Du kannst ja auch co-abhängig sein von irgendeiner Sache oder einfach nur geschockt sein. Also natürlich, ne, klar, das haut einen schon mal um. Jetzt kommt alles zusammen. Jetzt ist so quasi Pareto-mäßig sind jetzt die 20% hier erreicht und da gehen die Leute fertig, ey. Ist so.
Ja, das wird kommen. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Also von daher, lassen wir mal so weiterlaufen. Man kann ja im Großen im Moment nicht viel daran ändern.
Ja.
Ich will es nur einmal kurz erwähnt haben. Ich sehe das jetzt sehr neutral. Ich will es nur mal kurz erwähnen, dass immer mehr Leute sich krank schreiben lassen, begründet krank schreiben lassen auch, ne, weil sie einfach am Arsch sind.
Ja.
Weil sie einfach nicht mehr können. Auch diese Durchmischung Homeoffice, ne? Homeoffice, Leben zu Hause, die Trennschärfe ist gleich null bei vielen Menschen.
Ja.
Ja, weil es heißt immer so leicht, ey, mega, ne, die Firma muss Homeoffice möglich machen. Dass das aber auch für Menschen bedeutet, dass die Arbeit plötzlich allgegenwärtig ist, ne, und die es gar nicht mehr schaffen, den Cut zu machen. Das haben die ja nicht gelernt, die Leute, ne? Wer 20 Jahre zum Büro gefahren ist, der hatte eine ganz scharfe Trennlinie und die fällt gerade komplett weg. Es wird zwar wieder eine Zeit brauchen auch, bis die Leute sich daran adaptieren, aber im Moment führt das zu einer total krassen Erschöpfung und Übermüdung und Überforderung der arbeitenden Gesellschaft.
Ich glaube, das wird ja auch einen eigenen Namen bekommen, einen eigenen ICD-Code, das wird alles klar.
Auf jeden Fall.
Ja, ich denke schon. Ja, Morbus cool, dann sind wir jetzt hier am Down dieser Folge angekommen. Das finde ich sehr gut. Dann lass uns mal direkt übergehen zum Ende. Lagerfeuerfrage. Deep Talk.
Yes!
Ich fang mal an. Moritz, worüber, also beim Thema Lachen sind wir ja momentan auch, deshalb habe ich die Frage etwas angepasst. Worüber warst du in deinem Leben mal heftig geschockt oder was hat dich mal heftig aus der Bahn geworfen, worüber du Jahre später, wie man ja so schön sagt, herzhaft gelacht hast? Was ist dir in meinem Leben passiert?
Boah. Ja, ich glaube, das ist auch wieder so eine finanzielle Geschichte, wenn ich jetzt mal so dran denke. So Konto im absoluten Minus. Ne, damals, ich sag mal so, wann war denn das? Also als ich so mein erstes Geld verdient habe und irgendwie mich so ein bisschen in so einer finanziellen Sicherheit wähnte und dann irgendwie auch viele Ausgaben getätigt hat, wo man so seine ersten Erfahrungen macht mit Grenzen, also auch beim Finanziellen, und irgendwie der Kontostand über Monate hinweg einfach nicht aus dem roten Bereich rauskommt. Ja, habe ich auch mal gehabt, solche Zeiten, wo dann irgendwie da ständig minus 1000 Euro stand und ich das dann einfach lustigerweise, wie bei vielen anderen Dingen, eben auch einfach adaptiert habe und mich einfach daran gewöhnt habe, dass das Konto minus 1000 hat. Man wird dann zu einem ganz cleveren Schieber. Mhm. Und das war aber damals schon hart und heftig, wenn du irgendwie so weißt, scheiße, da kommt jetzt in den nächsten 2 Wochen keine Rechnung, weil du keine gestellt hast. Und es kommen aber gewisse Abbuchungen. Also gerade so in der Studienzeit, so am Anfang, ja. Ne, dann leistest du dir dies und das und du denkst dir einfach so, ey, scheiße, was mache ich denn jetzt eigentlich? Du sitzt davor und du bist einfach finanziell nicht mehr in der Lage, Zahlungen zu tätigen und musst irgendwelche, also mal ganz hart gesagt, musst irgendwie 3 Tage mit den restlichen Konserven noch aus dem Schrank leben. Mhm. Wirklich schockierend. Im Nachhinein weiß ich jetzt, alles halb so wild, lässt sich irgendwie immer regeln und klappt irgendwie. Aber wenn man dann das erste Mal in so einer finanziellen Grenzsituation ist, in so einem Grenzbereich, ey, da geht einem schon hart die Pumpe, ja. Ne? Muss man schon sagen.
Ja, ja, also, ich kenne das. Also das ist jetzt nicht meine Antwort auf die Frage, die ich gegeben hätte. Aber du hast schon recht, das erste Mal ins Dispo zu gehen und so weiter, das war bei mir genauso. Dachte ich auch, oh krass. Oder das erste Mal, ich habe von dem Stromanbieter habe ich Inkassobriefe bekommen.
Ja.
Ne?
Ja.
Junge.
Inkasso, was soll das überhaupt, das Wort? Inkasso.
Ja, aber die waren so fix.
In die Kasse auch. Heißt das.
Weißt du, einmal irgendwie nicht überwiesen oder einmal nicht den Abschlag gezahlt. Junge, was geht da?
Junge.
Junge. Das hat mich schon. Ja, aber bei mir ist es das erste Mal ein Brief vom Rechtsanwalt. Das war so, ne, wo ich dann dachte, da ging es bei uns um den Proberaum und das war so irgendwie so ein mittelalterlicher Dude mit, weiß ich nicht, 40, 50, vielleicht schon 50 Mal gesagt hat, ja, ich gehe zum Rechtsanwalt und ich habe ein Rechtsanwaltsschreiben. Das war mir mit 14 oder mit 15, war mir das total neu. Ich dachte, das kann ja wohl hier nicht wahr sein irgendwie. Ne? Ich war total geschockt und ich dachte, nee, das, ihr wollt mich jetzt hier verarschen, ich gehe jetzt in den Knast oder was. Ja. Da habe ich komplett anders eingeschätzt mit 14. Wieso auch nicht, ne? Ist ja auch gut, ausreichend Respekt zu haben. Klar. Aber im Nachhinein weißt du genau, dass genau nur so Deutschland funktioniert und dass es einfach eine lächerliche Art ist, so eine Art Mediator in eine Szene reinzubringen, der das Ganze in rechtlichem Deutsch verschriftlicht und das war's, ne? Aber ich meine, es ist bis heute quälend und ich, wir waren alle mal beim Rechtsanwalt. Ich glaube, kaum ein Deutscher hat in seinem Leben mal gar keinen Kontakt damit gehabt. Aber es ist nervig, es bleibt nervig, aber das ist lange, es ist ja auch irgendwie cool zu sagen, hier, ne, mach mal, Anwalt, ne, dafür bist du da. Und
anders geht es doch nicht.
Genau.
Anders geht es doch nicht.
Aber ich war so geschockt, also mit 14 war ich so geschockt. Es hat irgendwie in den Proberaum.
Mit 14 vor allem.
Ja, es hat in den Proberaum reingeregnet. Und es war alles im Arsch dann, das ganze Schlagzeug, alles im Arsch. Und der Vermieter wollte nicht dafür gerade stehen, ne? Und dann ging es ab.
Geil.
Ja, jetzt.
Und an dem Tag habt ihr aber euren geilsten Song wahrscheinlich geschrieben, der mega durch die Decke
gegangen ist. Ja, die perfekte Welle.
Die Decke war ja offen.
Genau.
Die war ja offen.
Durch die Decke gegangen.
Okay. Die perfekte Welle.
Genau. Geil.
Das ist der perfekte Anwalt. Das ist
der perfekte Anwalt. Der perfekte Paragraph. So, deine Frage.
Meine Frage. Bist du schon mal irgendwo in der Öffentlichkeit eingeschritten, um eine Straftat oder irgendwie eine unmoralische Tat zu verhindern? Hast du da schon mal irgendwo Erfahrung mitgemacht, dass du irgendwo mal laut geworden bist oder irgendjemand mal zurechtgewiesen hast, so in der Öffentlichkeit, sag mal in der Bahn oder irgendwo auf der Straße oder in irgendeinem Laden? Nein, tschüss, schönen Tag.
Straf.
In meiner Zeit als SEK-Beamter?
Genau.
So ein Fahrraddieb in die Flucht geschlagen oder so. Irgendwas in die Richtung, so als richtiger Held des Alltags mal auffällig geworden. Oder Geld gefunden. Geld gefunden und zurückgebracht.
Ja, das schon.
Oder Geld gefunden und mitgenommen.
Geld gefunden und mitgenommen.
Ja, liegen immer noch hier. Die 5000 liegen immer noch hier.
Nee, also so, das ist ja nichts Geiles. Das passiert häufiger. Aber so, nee, ich glaube, ich habe häufig im Bus, als ich bin ja immer...
Der klassische
als ich zum,
Bus, ja, die klassischen Bustätigkeiten.
Ja, nee, als ich so mit 10, 11 selber Bus gefahren bin in Richtung Fußballtraining, entweder die 3 oder die 33 ist immer zum Haus Lütz gefahren in Gladbach, vielleicht kennst du die Straßen.
Ja klar, kenne ich die.
Da saß ich schon häufig im Bus und da habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht warum, mich da so der Ehrgeiz gepackt hat, aber ich saß immer vorne, rechts, wo man sitzen durfte. Und links war ja der Platz für die Oldies. So. Also hinter dem Busfahrer war immer der Platz für Oma quasi.
Genau.
Und da hatte ich irgendwie so ein Empfinden, das immer zu klären. Also ich hatte immer so...
Du warst der Richter des Busses, aber, der Richter der 33.
Ja, aber das war so, ich glaube, das war weniger so Batman-haft, sondern das war mehr so dem geschuldet, dass die Fahrt auch eine halbe Stunde gegangen ist. Und ich hatte ehrlicherweise auch nichts zu tun, da muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und ich habe die Strecke ja auch schon tausendmal gesehen und den Busfahrer kannte ich schon. Und ich wusste ja eh, dass ich immer im Recht war, weil der Busfahrer das eine Sekunde später eh gesehen hätte, wenn sich da irgendjemand hingesetzt hätte. Ja. Also war ich ja auf der sicheren Seite. Ich hatte immer Support, ne? Und da habe ich mein Maul schon ganz schön aufgerissen. Immer, ja, das kann doch wahr sein, das kann doch ganz sein lassen und so. Nee, das habe ich schon gemacht. Da habe ich die dann zurechtgewiesen und gedacht, nee, wie so ein Schlaubi-Schlumpf. Die haben mich da wahrscheinlich gehasst, so, ne? Aber ich saß da mit meinen Fußballschuhen, die hatte ich schon an, so, das Stollenkind. Und hab da auf die eingeredet. Wie so ein Cevapcici. Ja, gut. Das war vielleicht so das Eingreifen des kleinen Kami, aber mehr auch nicht. Ansonsten, ich sag mal, so offensichtliche Dinge fallen mir jetzt gerade nicht ein. Und bei dir?
Ja, ich habe also mal tatsächlich einen Fahrraddieb, also deshalb kam ich eben darauf, mal in die Flucht geschlagen. Und ich muss sagen, ich hasse Fahrraddiebe wie die Pest. Für mich sind das ganz schlimme Unmenschen, weil Fahrräder sind einfach wichtige Nutzgüter. Und was gibt es für einen Grund, Fahrräder zu klauen? Und das war in Essen auch, also da ist mir selber mal ein Fahrrad geklaut worden und ich bin wirklich, also wenn ich irgendwas beobachtet habe, wo jemand an irgendwelche Schlösser dran gegangen ist, dann bin ich sofort mit, ich bin dann immer, das war immer so meine Strategie, die ich mir auch vorher einstudiert hatte, bin ich wirklich mit aller Gewalt auf diesen Herrn da zugerannt, der da rumfuchtelte, also so völlig auffällig und verdächtig auch, das war jetzt auch gar keine besondere Tageszeit, also jetzt nicht abends oder so, irgendwann nachmittags, ne, auf dem Weg zur Uni und ich bin alleine da auch irgendwie gerade aus der U-Bahn gekommen zu einem Praktikum an der Hauptuni in Essen und dann war da halt einer so am Rumfuchteln, hatte auch irgendwie so Werkzeug dabei, was passte alles einfach nicht und dann bin ich ja mit aller Gewalt, bin ich auf diesen Typen losgerannt und er hat auch sofort hat er die Biege gemacht, ne, und das war ein richtig geiles Gefühl, ich meine, ich konnte dann jetzt nicht hinterher, das wollte ich jetzt auch nicht riskieren, aber ich habe den halt in die Flucht geschlagen, ne, und mir war klar, dass das ein Dieb war und seitdem bin ich auch super empfindlich für so Fahrraddiebstahlsituationen. Also ich scanne das automatisch, ob das, was da an Fahrradständern los ist, ob das alles koscher ist. Also ich kenne die Handgriffe. Ich kenne diese betrügerischen Handgriffe, weil ich selber oft genug Fahrräder auf- und zugeschlossen habe.
Geklaut habe, genau.
Und ja, deshalb
bist du
ein
V-Mann
weiß ich,
geworden.
Sehr genau, gut. Ich weiß wirklich sofort, ob jemand da zu Recht oder zu Unrecht dran ist. Und die Leute, die da bin ich gnadenlos. Ja, also da würde ich wirklich bei mit aller Gewalt würde ich da versuchen, die in die Flucht zu schlagen und ich würde auch tätig eingreifen, weil mir ist schon so oft ein Rad geklaut worden, einfach unberechtigt auch. Ne? Ich meine, ein Radklau ist nie berechtigt, außer es ist ein Rückklau.
Eben, wollte
ne?
ich gerade sagen.
Ein klassischer Rückklau ist okay.
Ausgeliehen.
Ja, genau. Ja. Ne? Aber diese Dauerleihgaben da, die dann ins Ausland gehen,
Rückklau.
Nee, ohne mit mir.
Dasselbe habe ich bei Panzern, fällt mir gerade ein. Wenn ne, ich sehe sofort,
wenn da einer
drauf zugeht,
beim Kanonenrohr. Eben,
ich weiß ganz genau, was der vorhat. Ne? Wenn du auf so ein, wenn er auf so einen Gustav zugeht,
auf so einen
ich weiß ganz genau, der Typ, der will diesen Panzer jetzt hier nur klauen. Ja, ja, der verarscht
das
mich.
Das sind ja auch Panzerknacker nicht. Dabei teilweise, ne?
Das ist es halt. Die sind auch dabei. Okay, komm, wir müssen mal zum Schluss kommen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Feedback. Wir werden in den kommenden Wochen den Awesome-Kanal sehr wahrscheinlich nochmal zum Explodieren bringen. Mit coolen Aktionen, sage ich jetzt einfach mal so. Haben wir übrigens irgendwas geplant? Keine Ahnung, aber wir werden es mal machen.
Klar.
Und wir haben in der nächsten Woche ganz coole Aktion noch mit dem Bombencafé. Das werdet ihr alle auch mitbekommen. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und wünsche euch einen entspannten Samstagabend. Nee, morgen erst. Einen entspannten Sonntagabend. und eine entspannte Woche. In dem Sinne bin ich raus. Haut rein.
Ciao. Ja, tschüss Kamil. Und ich habe natürlich wie immer noch ein Gedicht kreiert. Ihr wisst ja, zwischen Tür und Angel, da findet in meinem Kopf statt das Gerangel. Deshalb gibt es hier noch das Lach- und Kichergedicht zum Ende dieser Folge. Lachen, das will ich dir mal sagen, solltest du als Kleidung tragen, kichern, gackern und explodieren, manchmal einfach ganz ohne Manieren, selbst beim Urologen sitzend lachend masturbieren, lachen sich die Schwestern kaputt auf allen Vieren, für den Körper ist das sicherlich doch sehr gesund, trainiert Rachen, Nase und den Schlund, doch kommt mal wieder gleich der Steuerbescheid, lacht hier keiner weit und breit, doch ich gebe dir einen Tipp, so dann ruf den Sachbereiter gleich mal an, erzähl ihm einen Beamtenwitz, dann lacht der Typ bis Biarritz. Wie ist eigentlich die Hymne der Beamten? Wake me up before you go, go. Ja, ja, der war jetzt zwar ein bisschen flach und trotzdem führt er dich zum Lach. Denn lachen darfst du gerne 1000 Mal am Tag. Dann hast du mit den Good Vibes Only einen Vertrag. Lachen ist die schärfste Waffe. Hilft zu Hause und beim Schaffe. Wer lacht, gewinnt. Wer lacht, der siegt. Denn wer am Ende ehrlich lacht, sich nicht verbiegt. Zuletzt frage ich dich noch, kennst du den 3-Sekunden-Witz? Das war er. Haha, lol und Roffel, leg dich wieder hin, du Pellkartoffel. Ciao, ich bin raus.
Du Pellkartoffel, ciao.